Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, habe ich Spaß am Bike zu arbeiten und möchte ich Leute glücklich machen und möchte ich Kaffeespezialitäten am Bike machen, möchte ich Barista-Tätigkeiten ausüben? Man braucht ungefähr 10.000 Euro Investition, um bei uns tatsächlich auch starten zu können. Weil unsere Franchise-Nehmer sowas von heterogen sind. Ja, es sind teilweise junge Leute, die gerade nach der Schule sagen, ich möchte mein eigenes Café eröffnen und ich möchte ganz gerne selbstständig sein. Und wir haben ältere Leute dabei, die schon kurz vor der Rente sind und sagen, 60 Jahren, ich möchte jetzt ganz gerne noch mal was Eigenes machen und habe schon immer von meinem Traum von einem eigenen Café geträumt. Ja, wir haben Frauen dabei, Mütter dabei, die 2, 3 Kinder haben und das nebenbei machen. Wir haben Geschäftsführer, wir haben Vertriebler, wir haben Marketingleute, wir haben Freigeister, wir haben Künstler. Und sobald man mit dem Coffee-Bike in der eigenen Stadt, in der Region gesehen wird, dann kommen die Aufträge automatisch rein. Wir haben Partner mit 5, 6 Einsatztagen im Monat, ja, und die haben ein zusätzliches Einkommen von zwischen 5.000 und 6.000 Euro im Monat. Wir haben richtige Touristenattraktionen. Der ist auch jeden Monat in den Sommermonaten von April bis Oktober 30 Tage lang geöffnet und der macht also über.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, schön, dass du da bist und wieder reinhörst beim Podcast von fürgründer.de. Viele träumen vom eigenen Café. Aber was, wenn das Café nicht eine feste Anschrift hat, sondern auf 3 Rädern unterwegs ist? In dieser Folge schauen wir uns an, wie ein mobiles Kaffee-Business funktioniert. Das bespreche ich mit Marc Rütter, der Geschäftsführer von Coffeebike. Wir sprechen darüber, ob der Einstieg auch nebenberuflich möglich ist, was der Einstieg kostet, wo ich eigentlich stehen darf mit meinem Coffeebike, wie viel Einkommen möglich ist und er verrät, was rentabler als der klassische Straßenverkauf ist. Und wir klären, worauf zu achten ist, damit es sich wirklich lohnt. Starten wir also jetzt den Check für ein mobiles Kaffee-Business. Hallo, Herr Rütter.
Hallo, Herr Klein. Vielen Dank für die Einladung.
Na, gerne. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Was sind aus Ihrer Sicht die 3 größten Vorteile einer mobilen Kaffeebar im Vergleich zu einem Café?
Aus meiner Sicht, die größten Vorteile ist auf der einen Seite die Flexibilität, die man mit einer mobilen Kaffeebar hat. Zum Zweiten die geringen Investitionskosten. Und zum Dritten als Hauptpunkt würde ich sagen, ein überschaubares Risiko, was im Vergleich zu einem stationären Kaffee in einem ganz, ganz anderen Verhältnis steht, als man das erwartet. Mhm.
Darauf werden wir im Vergleich auch dann nochmal eingehen oder im weiteren Verlauf des Podcasts. Wo Licht, da ist aber vielleicht auch Schatten. Sehen Sie Nachteile für jemanden, der jetzt überlegt, ein eigenes Café, ja, vielleicht dann eben aber doch mobil, das als Konzept umzusetzen?
Die Nachteile, also gut, würde ich jetzt natürlich nicht so in den Vordergrund stellen von meiner Seite aus, aber grundsätzlich ist es natürlich was anderes, wenn man ein stationäres Café hat, im Vergleich zu einem mobilen Kaffeebike oder Coffeebike, von dem wir sprechen, weil man hat ja grundsätzlich auch mit einem mobilen Coffeebike die Möglichkeit, draußen zu stehen. Man ist also auch so ein bisschen witterungsabhängig im Gegensatz zu einem stationären Café. Man hat nicht so viele Lagermöglichkeiten, nicht so viele Sitzplätze, wie man das für einen klassischen Café erwartet. Das sind so eher die Nachteile, die es vielleicht im Vergleich dazu gibt, die natürlich dann in Relation zu den Investitionskosten, zu dem Risiko und zu den anderen Möglichkeiten stehen, die wir haben.
Mhm. Und was sind die 3 bis 5 wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine mobile Kaffeebar? Also wenn ich das jetzt umsetzen möchte als Gründer, was sind da so die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
Also die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Bereich Franchise oder überhaupt im Bereich der Selbstständigkeit ist natürlich auch, dass man selbst dieses Engagement hat, sein eigenes Business nach vorne zu bringen. Was wir machen, ist, wir geben die Rahmenbedingungen mit an die Hand. Das heißt, wir haben ein erprobtes Konzept, wir haben eine etablierte Marke, weil wir schon seit 15 Jahren draußen am Markt zu finden sind. Ja, wir haben ein erprobtes Konzept mit dem Coffeebike. Ja, wir haben ein tolles Produkt, wir haben einen tollen Kaffee selbst, den wir anbieten mit unserer Bohne. Und wir haben natürlich immer eine gewisse Animation an dem Bike, weil wir noch bei uns vom Handwerk sprechen. Das heißt also, diese Möglichkeiten sind also alles die Erfolgsfaktoren, die wir bei uns bieten und die wir bei uns haben.
Mhm. Wie funktioniert es dann im Detail? Schauen wir uns dazu dann einfach das Coffeebike im Detail an. Welches Produktangebot, fangen wir erstmal damit an. Also was kann ich beim Coffeebike verkaufen? Was ist das klassische Produktangebot?
Ja, wir haben ein sogenanntes Kernsortiment bei uns, was wir an jedem Coffeebike immer anbieten. Das sind natürlich ein Espresso, ein guter Espresso. Wir haben ein Cappuccino, ein Milchkaffee. Wir haben Specials, wie zum Beispiel ein Schwarzwälder Kirschlatte, ein Mint-Schock-Latte. Also das ist eher so ein bisschen was in die süßere Richtung. Ja, wir haben aber auch Tee am Bike. Also es gibt unterschiedliche Tee-Varianten, die man bekommen kann. Heiße Schokolade, Chai-Latte. Also das Produktportfolio, was wir anbieten, ist schon wirklich sehr, sehr vielfältig. Einmal im Bereich der Getränke. Es gibt auch die Möglichkeit, Kaltgetränke bei uns zu erwerben, je nachdem, welcher Standort oder wo der Coffeebiker zu finden ist. Wir haben in den Sommermonaten haben wir auch Specials, die wir extra kreieren von der Zentrale aus, sogenannte Summer Specials oder auch das Pendant dazu im Winter, die Winter Specials, die einfach nochmal was Besonderes sind, die so ein bisschen den Trend aufnehmen und einfach da das Produktportfolio noch ein bisschen erweitern. Mhm. Aber man kann schon sagen, wir haben das klassische Kernsortiment, was man auch in einem Café stationär bekommen würde.
Mhm. Beim Trinken und wie sieht es beim Essen aus?
Beim Essen haben wir natürlich aufgrund des kleinen und geringen Platzes, den wir mit dem Coffeebike haben, haben wir so eine kleine Produktauslage. Wir haben in der Regel Muffins, Cookies, die man also auch so zu dem Kaffee genießen kann. Aber wir haben jetzt natürlich jetzt keine belegten Brötchen oder sowas, weil am Ende das unser Konzept so ein bisschen verwässert und wir uns natürlich auf den Bereich der Kaffeespezialitäten konzentrieren, weil das unser Haupt- und Kernmarkt ist, den wir bedienen möchten.
Sie haben es gerade gesagt, der Kaffee ist aus einer eigenen Rösterei. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Also, weil das ja schon auch, wenn ich mir überlege, ich gehe in einen Café oder wenn mich jemand fragt, was ist jetzt mein Lieblingscafé, dann bewerte ich einen Kaffee insbesondere vor allen Dingen erstmal anhand des Kaffees, der schmeckt, ob er gut zubereitet ist. Und da stellt sich dann schnell die Frage, okay, wo kommt der Kaffee genau her? Ist das Kaffee von Chibo, vielleicht möglichst günstig, dann habe ich eine hohe Marge. Also wie sieht's aus beim Coffeebike?
Ja, also beim Coffeebike achten wir natürlich sehr auf die Qualität, auf die Bohne, die wir da verwenden. Und zwar ist es jetzt nicht unsere eigene Rösterei, die wir haben, sondern wir haben eine lokale, regionale Rösterei, mit der wir eng seit ewigen Jahren schon zusammenarbeiten und die unsere Vorstellung von einem guten Kaffee so umsetzen, wie wir es ganz gerne hätten. Ja, das heißt, wir sprechen von einer Bio-Qualität, einer Bio-Bohne, die wir bei uns als Cafferino-Bohne übrigens auch vermarkten. Das ist also unsere eigene Marke vom Coffeebike, die Cafferino-Bohne. Und die ist also eigentlich, kann man sagen, sehr, sehr gut konzipiert für den deutschen Markt, weil also auch der deutsche Genuss-Kaffeetrinker natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an eine Bohne hat. Ja, also man möchte natürlich immer, wenn man Koffein trinkt, ja da ja auch den Effekt haben, dass es so ein bisschen bitter ist oder leichte Bitterstoffe drin sind, dass man auch wach wird, ein bisschen Koffein zu sich nimmt. Ja, und das sind so die Kernkriterien, die wir mit unserer eigenen Bio-Marke letzten Endes erfüllen. Es ist eine schonende Roströstung, kann man sagen. Also es ist nicht die klassische Massenproduktion, sondern die Rösterei, mit der wir zusammenarbeiten, die hat unser Rezept, unsere Mischung aus Arabica und Robusta-Bohnen, die wir speziell bei uns mit der Marke Cafferino im Park anbieten. Mhm. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Qualitätsaspekt von unserer Seite.
Beim Franchise ist es ja dann auch so, dass im Prinzip die Franchise-Nehmer, die jetzt also mit den unterschiedlichen Coffee-Bikes unterwegs sind, auch diesen Kaffee, man kann jetzt sagen, beziehen müssen. Kann aber auch sagen, sie müssen sich nicht selber darum kümmern, wo der Kaffee herkommt, sondern die ganze Ausstattung, über die wir jetzt gesprochen haben, also die Zulieferer, die werden im Prinzip mit an die Hand gegeben.
Das ist richtig. Ist ja so, man erwartet ja, wenn ich das Coffee-Bike an der Küste sehe, in Kiel sehe oder in München oder in Stuttgart oder in Erfurt, ja, ich erwarte ja immer einen gewissen Geschmack und eine gewisse, eine gleiche Qualität an das Coffeebike und an das Produkt. Ja, das ist im Franchising ist es ja überall so. Das ist, ob ich jetzt zu McDonald's gehe oder zu Starbucks gehe, ob ich jetzt zu Body Suite gehe oder sonst wohin. Also ich erwarte einfach etwas, wenn ich das Coffeebike sehe. Und das können wir am Ende auch nur gewährleisten, indem wir eine gleiche Qualität, und das ist am Ende auch die Bohne, von der wir sprechen, anbieten, egal an welchem Coffeebike in Deutschland oder auch in der Dachregion, wenn man das Bike empfindet. Mhm. Und deswegen ist es, wie Sie schon sagten, einmal eine Bezugspflicht definitiv, weil nur so können wir natürlich auch sicher sein, dass der Partner nicht zu Chibo geht oder sich eine günstige Bohne im Lebensmitteleinzelhandel kauft, ja, um dann die Marge zu vergrößern, sondern einfach auch unserem Qualitätsanspruch zu entsprechen und dadurch halt unsere Bohne auch zu nutzen.
Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die mobile Kaffeebar verkauft. Wie sieht es aber mit dem Bike an sich aus? Also wie ist da die Ausstattung? Worauf ist auch zu achten? Ne? Ich kann mir jetzt auch überlegen, Mensch, baue mir mal selber so ein Coffee-Bike zusammen, aber was ist auch das Spezielle an Ihrem Coffee-Bike?
Ja, wir haben natürlich in die Investition und in das Coffee-Bike extrem viel Geld investiert, kann man sagen, um das so zu optimieren, wie es jetzt gerade tatsächlich ist. Und wir sind auch nie mit dem aktuellen Stand zufrieden. Das heißt, wir entwickeln dieses Bike immer weiter. Der große Vorteil bei dem Coffee-Bike ist einfach, dass wir es tatsächlich schaffen und die Möglichkeit haben, mit dem Bike zwischen 14 und 16 Stunden vollkommen autark zu arbeiten. Das heißt, ich bin nicht an einen Stromanschluss angewiesen, ich brauche keinen festen Wasseranschluss oder eine Wasserleitung, die mich dann immer mit Wasser versorgt, sondern ich kann mein Bike dort hinstellen, das Coffee Bike, wo ich es gerade haben möchte. Und das kann an den entlegensten Orten der Welt tatsächlich sein. Also das kann sein, wenn Sie aus der Kirche kommen, gerade geheiratet haben und möchten die Hochzeitsgesellschaft mit einem Kaffee beglücken, dann kann das direkt auf dem Kirchvorplatz sein, wo sonst gar nichts ist. Ja, wir haben schon im Wald Festivitäten gehabt, wo auch kein Strom ist. Und das ist natürlich das Besondere an dem Bike, dass wir wieder dahin kommen, wo am Ende die stationäre Gastronomie ihre Grenzen hat. Mhm. Ja. Das Bike ist auch so konzipiert für den Outdoor-Einsatz. Das heißt, es ist wenig elektrische Materialien verbaut, sondern wir sprechen viel von Mechanik, ja, die natürlich dann dementsprechend auch robuster sind und nicht so leicht kaputt gehen, wie es vielleicht die Kaffeemaschine oder der Espresso-Automat zu Hause ist. Es ist wirklich ein Bike, was tatsächlich für den Outdoor-Einsatz konzipiert ist. Und bei Wind, bei Wetter kann ich so sagen, und natürlich auch, wenn es mal schneien sollte, auch da dem Schnee entgegentritt und trotzdem noch für einen guten Kaffee am Bike sorgt.
Mhm. Mittlerweile elektrisch oder muss ich alles mit reiner Muskelkraft?
Wir haben tatsächlich zwei Varianten. Also einmal die ganz normale Variante ohne ein E-Bike-Unterstützung und die zweite Variante ist die elektrische Variante, die natürlich Unterstützung bietet. Man muss ja auch sagen, das Bike ist jetzt nicht das leichteste. Also es wiegt schon, wenn man es beladen hat mit Milch und Bechern und Kaffee, schon die 400 bis 450 Kilogramm, die wir da bewegen. Das kann auf gerader Strecke, also in Holland oder an der Nordseeküste, kann das gut funktionieren. Aber sobald man so ein bisschen ins hügelige Land kommt, dann wird es natürlich schwierig, gerade bergauf ohne Elektroantrieb so ein Bike zu bewegen.
Ja. Sie hatten am Anfang schon gesagt, großer Vorteil ist Flexibilität. Jetzt haben Sie es eben noch mal ein bisschen unterstrichen. Ich kann im Wald stehen, ich kann vor der Kirche stehen. Ja. Jetzt haben wir auch für Gründer.de ja auch einen großen Bereich zum Thema Gründungsbürokratie. Was ich mich gerade frage, ist das denn alles erlaubt? Beziehungsweise worauf muss ich achten? Wo darf ich mich hinstellen? Wie sind da die Regeln?
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, wo Sie das Bike letzten Endes einsetzen möchten. Also bei uns gibt es die Möglichkeit, also wir sprechen bei uns von drei verschiedenen Umsatzquellen oder Umsatzmöglichkeiten aus den Bereichen. Das ist einmal der feste Standort, den es gibt als Möglichkeit. Die zweite Variante ist der Bereich Catering, wo ich dann also auch bei Firmen bin oder bei Privatleuten bin. Und der dritte Bereich ist das Thema Events und freier Verkauf. Das sind so die drei Bereiche, die wir an Umsatzquellen auch haben und definieren. Wenn man jetzt in einer Stadt ist oder möchte sich irgendwo in einer Stadt hinstellen, ja, dann kann man grundsätzlich nicht sagen, es ist erlaubt oder es ist nicht erlaubt, sondern da ist natürlich auch Deutschland wieder sehr, sehr bürokratisch. Mhm. Es hat jede Stadt und jedes Amt hat theoretisch die eigenen Regeln, die sie definieren. Einige sind da sehr offen und sagen, wunderbar, das ist eine Bereicherung für unsere Innenstadt. Stell dich mal ruhig dahin, da kannst du gerne Kaffee verkaufen. Dann haben wir viele Nutzungssondererlaubnisse, die erteilt werden von den Städten. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch in Hannover einen so eine Art Pingelschein, den auch in unterschiedlichen Städten gibt, wo man frei verkaufen kann. Man muss aber alle 20 Minuten seinen Standort um mindestens 200 Meter bewegen und kann dann weiterverkaufen. Mhm. Also da ist wirklich jede Stadt, jede Region, jede Gemeinde unterschiedlich in der Handhabung, wenn man diesen freien Verkauf nutzen möchte. Mhm. Ja, wir haben aber auf der anderen Seite Wochenmärkte, die als Beispiel organisiert werden und wo man sich dann da über den Wochenmarktbetreiber dann einbuchen kann. Ja, das ist so die andere Variante. Wir haben teilweise auch private Flächen in den Städten, über die man über die privaten Eigentümer herangehen kann und sich da auch hinstellen kann. Aber es ist nicht unbedingt die Haupteinnahmequelle, kann ich Ihnen sagen, bei den Coffee Bikes, sondern vielmehr setzen viele Partner auf die Einnahmen im Bereich der Caterings, weil das ist ein sehr, sehr großes Geschäft ist und auch total risikoarm, weil man letzten Endes ein Catering verkauft und dann vor Ort ist und dann nicht unbedingt an den einzelnen Verkauf gebunden ist mit jedem einzelnen Kaffeespezialität, sondern man einen festen Rahmen hat, also ein festes Volumen hat, was man am Ende bekommt, egal wie viele Kaffeespezialitäten man am Ende rausgibt.
Ja, das nehmen wir gleich auf, das Thema Einnahmequellen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich würde noch mal einmal kurz zusammenfassen. Also gerade, wenn man jetzt überlegt, okay, ich bin mit dem Coffee-Bike unterwegs, dann je nach Stadt unterschiedliche Richtlinien. Das heißt, ich sollte es dort absprechen, wahrscheinlich mit dem Gewerbeamt oder Ordnungsamt, und mich erstmal nicht einfach irgendwo hinstellen.
Genau, das kann man auf jeden Fall so raten, das ist richtig. Okay. Oft ist auch da zum Beispiel das Grünflächenamt dafür verantwortlich, weil wir auch viele Partner haben, die in so öffentlichen Parks dann stehen, ob es jetzt in Berlin ist oder jetzt immer im Ruhrgebiet. Ja, aber tatsächlich ist das Feedback, was wir bekommen, immer relativ positiv, kann ich sagen. Weil wenn man so einen kleinen Park hat, also die meisten Parkbetreiber möchten kein festes Lokal haben oder auch keinen festen Container haben und keinen festen Stand haben, sondern sind eher froh über diese Mobilität, die wir bieten, weil man dann nicht immer den Park jetzt, sagen wir, verunschönert, sondern man die Möglichkeit hat, sich Freitag und Samstag und Sonntag dahinzustellen und da einen quasi einen Mehrwert für die Gäste und für die Besucher da bietet. Und von Montag bis Donnerstag ist man dann halt nicht vor Ort und nimmt dem auch keinen den Platz weg. Und deswegen ist das die Resonanz, die man regional bekommt, tatsächlich dann eher positiv für die Einsätze des Coffee-Bikes.
Dann noch zum Abschluss bei dem Thema Genehmigung und Bürokratie. Braucht es sonst noch etwas, um starten zu können? Weil wenn ich ans Café denke, dann bin ich immer relativ schnell beim Thema IHK-Unterrichtung oder beim Thema Schanklizenz. Wenn ich auch noch Alkohol verkaufen möchte, brauche ich auch eine Toilette und so weiter. Gibt es noch etwas, was ich beim Coffee-Bike abhaken muss, um loslegen zu können?
Das Wichtigste ist, dass Sie ein Gewerbe anmelden, in dem Fall ein Reisegewerbe. Und das ist eigentlich alles, was man von der Bürokratie-Seite erstmal machen muss.
Okay.
Und diese Hürde, die kann man relativ einfach dann auch nehmen.
Eine Sache, die mir gerade so durch den Kopf geht, was wir in der Gastronomie ja auch sehen, sind quasi Hygienekontrollen. Wie wird das denn bei einer mobilen Kaffeebar gehandelt oder gar nicht gehandelt?
Doch, das wird auch gehandelt tatsächlich und es gibt oft diese Kontrollen, die regional durchgeführt werden und natürlich ist das Bike so konzipiert und auch so abgenommen, dass es diesen Hygienevorschriften auch entspricht. Wir haben als Beispiel haben wir auch ein doppelwandiges Waschbecken bei uns mit verbaut in dem Bike, mit heißem Wasser tatsächlich auch. Mhm. Ja, und dieses heiße Wasser muss am Ende auch eine bestimmte Temperatur haben, damit es den Hygienevorschriften dann reicht, dass man auch ein Milchkännchen, nachdem man die Milch aufgeschäumt hat, auch wieder sauber machen kann an dem Bike. Wir haben einen kleinen Abwassertank unten drin, wo das Wasser dann reinfließt. Und deswegen sind wir auf jeden Fall immer gut vorbereitet. Und wie gesagt, es ist genauso konzipiert, dass wir diesen Hygienevorschriften und den amtlichen Behörden auch standhalten können.
Das klingt gut. Dann kommen wir zu den Einnahmequellen. Sie hatten es ja schon ein bisschen aufgezeigt, also neben dem, was vielleicht jetzt viele erstmal so im Kopf hatten, ich fahre mit meiner mobilen Kaffeebar mal hierhin, mal dorthin, schau, ob es dann dort irgendwie genug Leute gibt, die halt den Kaffee kaufen. Waren jetzt die Themen fester Standort, ja. Das Thema Catering hatten ja. Sie gebracht. Vielleicht können Sie jetzt da nochmal diese drei, ich glaube es waren drei große Bereiche, nochmal ein bisschen aufschlüsseln und vielleicht auch die Vor- und Nachteile jeweils beleuchten.
Ja, also wir definieren bei uns feste Standorte, wo wir also regelmäßig dementsprechend verkaufen können und auch verkaufen. Und diese festen Standorte sind zum Beispiel Unikliniken, die wir haben, also große Kliniken, auch können auch kleine Krankenhäuser sein. Wir haben viele Zoos in der Betreuung, wo wir stehen als festen Standort. Wir haben Touristenstandorte, wir haben Seebrücken als Beispiel. Das sind also alles Möglichkeiten von festen Standorten, die über mehrere Tage im Monat dementsprechend auch bespielt werden, teilweise auch dann Saisonalität dann haben, aber das ist also quasi so ein fester Standort, von dem wir sprechen.
Wer findet denn diese festen Standorte? Machen Sie das für den Franchise-Nehmer? Geht der Franchise-Nehmer los, sucht nach solchen Standorten?
Wir machen das in der Regel gemeinsam. Also viele Franchise-Nehmer und Interessenten, die uns kommen, die haben schon eine Idee teilweise von einem festen Standort, wo sie sich vorstellen könnten, da zu stehen. Ja, entweder ist diese Idee schon da oder wir schauen gemeinsam mit unserem Team, was wir im Bereich der Location-Akquise haben, dass wir diesen Standort für den jeweiligen Franchise-Nehmer dann auch akquirieren. Das heißt, wir bieten dann da auch intensiv die Unterstützungsleistung an. Jetzt ist es natürlich auch oft so, dass Partner zu uns kommen und sagen, ich würde ganz gerne am Brandenburger Tor stehen. Diese Idee haben natürlich auch schon 250.000 andere gehabt. Das können wir natürlich dann nicht gewährleisten. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, gerade mit einer Coffee-Bike-Zentrale, wir sind hier mit 40 Leuten, die wir hier arbeiten und haben eine etablierte Marke und sind eine GmbH und haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch auf die Kommunen oder auf die Inhaber der Standorte auch zuzugehen, ja, und dafür den Franchise-Nehmer zu kämpfen, so einen Standort dann auch zu bekommen. Mhm. Ja, das heißt, oft ist es halt wieder ein Zusammenspiel zwischen dem Interessenten und uns in der gemeinschaftlichen Leistung.
Okay, dann haben wir den festen Standort.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Catering war ein Thema.
Catering, genau. Wir haben tatsächlich auch, was recht positiv ist und eher ungewöhnlich ist, wir haben eine eigene Catering-Abteilung bei uns im Haus. Das heißt, wir akquirieren Caterings zentral und vermarkten die an unsere Franchise-Nehmer in Deutschland. Das heißt also, wir haben große Key-Account-Kunden, namhafte Kunden, wie Porsche, BMW im Bereich der Automobile zu nennen, von Fielmann, Telekom, also ganz, ganz unterschiedliche Brands, die wir halt auch unterstützen. Ja, und da kommen dann zum Beispiel Agenturen auf uns zu und sagen, ich hätte ganz gerne 20, 30 Caterings in den einzelnen Städten. Die haben uns als Ansprechpartner und wir vermitteln dann diese Caterings an die Franchise-Nehmer über unser zentrales Tool, was wir haben. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass die Partner selber vor Ort sind und auch ja, Caterings akquirieren, weil letzten Endes ist der Coffee-Biker vor Ort natürlich das Gesicht in der Region und hat da natürlich auch die besten Möglichkeiten, auch sich selbst zu vermarkten. Und der Vorteil beim Catering ist einfach, das war ja die Frage, ja, auf die Umsatzmöglichkeiten beim festen Catering habe ich einfach einen Stundensatz und ich habe ein festes Catering für 3, 4 oder 5 oder auch 10 Stunden, was ich dann verkaufe, je nachdem, ob es eine kleine Hochzeit ist im B2C-Bereich oder eine große Messe im B2B-Bereich, ja, wo ich einen festen Umsatz generiere für die Art der, oder die Anzahl der Stunden als Paket, ja, und damit keine Sorgen machen muss, stehe ich jetzt irgendwo in einem Park und es fängt an zu regnen und ich habe den ganzen Tag nur 10 Kaffee verkauft, sondern ich weiß, ich habe einen festen Umsatz, den ich generiere. Und das ist für viele Partner extrem interessant, weil man da eine sichere Einnahmequelle hat und gar kein Risiko, kann man so sagen. Außer, dass vielleicht der Kunde, der es gebucht hat, nicht bezahlt. Aber das ist auch ein Risiko, was man überall hat.
Ja. Zwei Nachfragen. Muss ich als Franchise-Nehmer dafür bezahlen, wenn mir die Zentrale im Prinzip so ein Catering vermittelt, beziehungsweise gibt es da einen anteiligen Betrag?
Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben eine Vermittlungsgebühr, die gestaffelt ist, je nachdem, wie hochwertig dieses Catering ist. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt ein einfaches Hochzeitscatering haben von 600-700 Euro, dann sind das 12% Vermittlungsgebühr. Wenn wir aber ein Catering haben von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, dann sind das 19% Vermittlungsgebühr dafür. Das ist also wirklich abhängig von dem Umsatz des Caterings. Aber auf der anderen Seite machen wir auch alles dafür. Das heißt, wir akquirieren das Catering, wir geben das dem Partner, wir machen die Abrechnung und die Gutschriften und wir übernehmen sogar in dem Fall auch das Risiko eines Zahlungsausfalls. Das heißt, wenn der Partner jetzt als Beispiel ein Catering für 4.000 Euro macht, ja, dann sehen wir zu, dass wir das Geld von dem Kunden bekommen. Der Partner kriegt dann in einem 20, 21 Tagen die Gutschrift und wir machen das gesamte Forderungsmanagement und wie gesagt auch das Risiko des Zahlungsausfalls.
Ja.
Ja, und das wissen die Partner am Ende sehr zu schätzen, weil sie müssen einfach nicht aktiv was machen, sondern sie bewerben sich auf ein Catering bei uns im System und haben keine Akquise gemacht, keinen Vertrieb gemacht und freuen sich, dass sie am Ende dann 3.000 Euro für das Catering bekommen und 3 Tage als Beispiel gebucht sind.
Ja, ja, das ist ein fairer Punkt, ne? Weil das Thema Akquise ist ja schon etwas, was viele herausfordernd finden, wo auch viel Zeit reingeht und man da auch schon mal aus der Zentrale ein paar Dinge mitbekommt, ein paar Aufträge, gerade am Anfang, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Die zweite Frage ist damit schon beantwortet. Mir ging es so ein bisschen darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was bei so einem Catering-Auftrag umsatztechnisch möglich ist. Also von einer kleinen Hochzeit bis hin zu einem Porsche-Event.
Richtig, oder eine große Messe. Also wir starten bei uns, also das Minimum ist tatsächlich ein 3-Stunden-Catering mit einer Flatrate im Bereich der B2C-Kunden. Ja, und das liegt bei knapp 700 Euro tatsächlich.
Okay.
Ja, und das ist also mit Aufbau, Abbau und dann 3 Stunden vor Ort dann den Ausschank zu haben an die Hochzeitsgäste. Ja, und es ist auch ganz unterschiedlich. Mal hat man eine Hochzeit, da sind nur 50 Leute und die möchten gerne das Bike als Highlight haben. Mhm. Dann hat man in drei Stunden auch nur 30 oder 40 Getränke ausgegeben. Ja, und mal hat man vielleicht auch eine Messe, wo dann am Ende die ganze Zeit über 8 Stunden lang richtig Andrang ist und dann halt 40 bis 50 Getränke ausgegeben werden pro Stunde. Also das ist also auch je nachdem, wie sich das dann verhält, das Ganze. Ja. Mhm. Ja, und das Schöne ist, wenn ich ganz kurz nochmal noch einhaken kann, viele machen das am Ende auch in Kombination. Ja, das heißt, man startet irgendwo, wie Sie es gerade auch gesagt haben, man fährt erstmal rum oder man stellt sich auf den Platz. Ja, und sobald man mit dem Coffee-Bike in der eigenen Stadt, in der Region gesehen wird, ja, dann kommen die Aufträge automatisch rein. Das ist das, wo ich mich natürlich immer freue für die Franchise-Nehmer, dass es passiert. Aber ich denke immer, Mensch, als Selbstständiger musst du da auch ein bisschen Akquise machen und Vertrieb machen. Und wenn ich dann Gespräche führe mit Partnern, die schon seit 2, 3 Jahren jetzt im System sind oder auch noch länger, die sagen, ach Mensch, Marc, ich muss gar keinen Vertrieb mehr machen. Ich habe meine Kunden, die Leute kommen zu mir, meine Stammkunden im Bereich B2B, die buchen mich immer. Also von daher automatisch, egal wo ich bin, wo ich ein Catering mache oder ausschenke, ich werde immer gebucht und verteile meine Visitenkarten. Und das ist eigentlich meine Akquise, die ich mache. Das heißt, ich stehe irgendwo, verkaufe Kaffee und indirekt mache ich Akquise für mich und mein Coffee-Bike.
Ja, spannend. Ja. Und das ist ja der Punkt, den wir gerade noch am Anfang hatten, dass der Straßenverkauf das ist, womit viele einsteigen, was aber nicht so lukrativ ist wie eben das Catering, wo ich einfach fest gebucht werde, was aber ja scheinbar relativ einfach ist, da reinzukommen. So dass ich dann gar nicht diese Angst vielleicht habe, oh Gott, ich stelle mich irgendwo hin, dann weiß ich nicht, wie viele Leute kommen, sondern über dieses ganz normale Stehen an bestimmten Plätzen wird dann im Prinzip dieses Catering-Thema angeschoben, weil dann die Buchungen ja einfach automatisch passieren. Okay.
Ja. Deswegen raten wir auch jedem, wenn er anfängt, such dir einen Wochenmarkt, such dir 2 Wochenmärkte in der Region, meinetwegen auch einen IKEA-Flohmarkt oder wo so kleine Sachen, wo man erstmal stehen kann und wo man in der Region sein Gesicht zeigt. Und dann nimm Flyer mit, Flyer, Visitenkarten, verteile die da. Die Leute nehmen automatisch die ganzen Sachen auch mit, nehmen sie wahr und freuen sich dann darüber, weil das Coffee-Biker letztendlich auch ein Eye-Catcher ist. Mhm. Und man so dann halt in diesen Bereich reinkommt.
Ja. Gibt es denn Standorte, die vielleicht gut aussehen, also wo auch vielleicht Anfänger denken, oh ja, da stelle ich mich jetzt mal hin, die aber dann aus ihrer Erfahrung raus nicht so viel bringen? Oder welche Standorte sollte ich vielleicht vermeiden?
Also es war tatsächlich früher so, dass die Leute und die Interessenten unbedingt anfangen wollten mit einem Standort mitten in der Stadt. Weil genau das war so Gedanke, boah, ich möchte mich hier ganz gerne in Osnabrück in der Innenstadt hinstellen und da meinen Kaffee verkaufen. Ja, und dann, klar, am Anfang macht sowas vielleicht auch mal Sinn, aber letzten Endes, es gibt in Innenstädten immer viele andere Cafés und viele Möglichkeiten für die Leute. Ja, das Coffee-Bike ist natürlich ein Eye-Catcher, ja, aber wenn ältere Herrschaften möchten sich lieber gerne hinsetzen und gehen dann lieber ins Café 500 Meter weiter oder 300 Meter weiter. Ja, dann haben wir junge Leute, die vielleicht nicht das Geld haben, sich einen hochwertigen Kaffee zu leisten und gönnen zu wollen. Die gehen dann kurz zu Chibo und holen sich dann da einen Kaffee to go für 1,50. Mhm. Ja, und da haben wir also auch gemerkt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, also dass die Intention der Interessenten da ist, sich in die Innenstadt zu stellen. Wir aber sagen, es gibt lukrativere Standorte tatsächlich. Da, wo vielleicht kein anderes Café ist, wie ich gerade sagte, im Park ja, zum Beispiel oder irgendwo an der Küste oder irgendwo, wo Touristen auch zu finden sind. Und da hat man halt den Vorteil des Coffee-Bikes, wo halt das stationäre Café nicht hinkommt und da die Möglichkeiten hat, die man halt sonst nicht hat tatsächlich.
Jetzt haben wir über die Einnahmequellen gesprochen, auch schon so ein bisschen erste Kennzahlen im Catering gehabt. Welche Umsätze sind denn möglich? Also wenn wir jetzt unterstellen, ich habe ein Coffee-Bike, ich bin, sagen wir mal, relativ, kann das ja auch vielleicht dann unterteilen, aber ich bin relativ häufig unterwegs. Was haben Sie da von Partnern gehört? Was ist möglich?
Ja, ich habe es nicht nur gehört, ich weiß es tatsächlich auch, weil wir natürlich in der Zentrale da immer gut informiert sind und natürlich auch die Umsätze kennen. Also man kann natürlich nicht pauschal sagen, man kann das und das verdienen. Ich habe Beispiele, zum Beispiel, was ich gerade sagte, ein touristischer Standort in der Nordsee-Region, wo ein Partner steht, der macht zwischen 150.000 bis 180.000 Euro Umsatz mit einem Coffee-Bike an der Promenade. Wir haben die Kliniken, was ich gerade sagte als Beispiel, die machen zwischen 150.000 und 180.000 Euro auch Umsatz, teilweise bis zu 200.000 Euro Umsatz, weil der Vorteil da ist, dass im Klinikum, da kann es ruhig draußen regnen. Wenn du drinnen stehst, kannst du trotzdem deinen Kaffee verkaufen. Das ist dann eher so ein Ganzjahresstandort im Vergleich zu so einem touristischen Standort. Wir haben richtige Touristenattraktion, das ist so unser Hauptstandort, wo man sagen kann, der ist auch jeden Monat in den Sommermonaten von April bis Oktober 30 Tage lang geöffnet und der macht also über 300.000 Euro Umsatz mit einem Coffee Bike und natürlich auch drumherum mit mehr Mitarbeitern, kann man so sagen. Mhm. Ja, das sind schon gute Zahlen tatsächlich, natürlich für feste Standorte. Das sind natürlich auch ja, gute feste Standorte, die wir haben im System. Ja, der Vorteil ist am Ende, man muss bei uns nicht, wie in einem stationären Café, in Vollzeit starten. Das ist aber, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen anderen Franchise-Systemen, die wir haben. Weil viele Partner bei uns starten auch in Teilzeit so nebenbei und schauen mal, wie sich das Coffee-Bike-Business dann entwickelt. Und wenn man dann vergleicht, wir haben Partner mit 5, 6 Einsatztagen im Monat, die sich jetzt nur auf den Bereich Catering spezialisieren. Ja, und die haben ein zusätzliches Einkommen von zwischen 5.000 und 6.000 Euro im Monat, aber arbeiten auch entsprechend nur 5 bis 6 Tage. Ja, dann haben wir Partner, die machen diese dritte Sparte, das ist nur die Event-Sparte, die wir noch gerade eben bei den Umsatzmöglichkeiten da ausgenommen haben. Das sind so Festivals, das sind Veranstaltungen, das sind auf einer Kirmes zum Beispiel und die machen halt 2, 3 Events im Monat. Ja, und die gehen auch zwischen 8.000 und 10.000 Euro Umsatz, die sie dann dementsprechend machen und auch mit nur ein paar Einsatztagen.
Und das heißt, jemand, der jetzt so vielleicht überlegt, hier diese Wochenmärkte auch auszuprobieren, weil er ein paar in der Region hat, dann sind die ja natürlich häufig an einem Wochenende oder vielleicht nochmal einen Tag in der Woche. Auch da wäre ich dann in so einer Größenordnung 5, 6, 7.000 Euro Umsatz pro Monat.
Das tatsächlich nicht, weil wenn es einmal, zweimal die Woche ist, also auf den Wochenmärkten, je nachdem, welcher Stadt man ist, in einer kleinen Stadt, in einer großen Stadt, da würde ich eher so vom Tagesumsatz von ja, 250, 300 Euro tatsächlich ausgehen am Anfang.
Okay, gut, und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie viele Tage ich da dann mache.
Die Tage, wie lange bin ich auch da, mache ich das länger, suche ich mir vielleicht noch eine zweite Möglichkeit, kann ich vielleicht woanders auch noch stehen. Also am Anfang ist es halt, das ist halt das Schöne an dem Coffee-Bike, ich habe halt die Flexibilität. Das heißt, ich kann viele, viele Standorte ausprobieren und mal zu schauen, ja, ich mache das Event mit, ich mache dieses Event mit, ich mache einen IKEA-Flohmarkt mit und gucke einfach, wie die Umsätze dann entsprechend auch sind und sage, oh, jetzt letzte IKEA-Flohmarkt war super, da stelle ich mich jetzt dann wieder hin. Oder der letzte IKEA-Flohmarkt war nicht so gut, vielleicht auch wetterbedingt oder so, dann probiere ich diesmal was anderes dann aus. Ne? Also diese Flexibilität, die hat man ja sonst in einem stationären Café nicht. Da bin ich am Ende gebunden für 5 oder meistens für 10 Jahre, habe ein hohes Investment. Ja, und bei Coffee Bike verpflichte ich mich für 4 Jahre, das System zu nutzen. Ja, und deswegen ist das ein bisschen überschaubarer und einfacher, das Ganze.
Umsatz ist ja noch nicht Ergebnis. Wie sieht es mit der Marge aus? Beim Kaffee kann ich relativ viel schon mal runterrechnen. Also neben dem Wareneinsatz, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber ich habe dann im Prinzip ja auch meine Miete, meine ganzen Investitionskosten, die ich da habe. Aber wie sieht es margentechnisch aus, auch im Vergleich zu einem Kaffee?
Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass man im Kaffeemarkt immer eine ganz gute Marge eigentlich hat auf die Getränke. Mhm. Ja, also wenn wir das mal durchkalkulieren, also wenn wir mal davon ausgehen, so ein durchschnittlicher Cappuccino als Beispiel kostet 4 Euro, nehmen wir mal an, brutto. Und dann geht natürlich die Mehrwertsteuer runter. Das ist ja bei uns in der Bereich mit Kaffee ein gemischter Mehrwertsteuersatz, kann man sagen. Also nicht von 19% und 7%. Das hängt ja ab, wie viel Milch und wie viel Kaffee da drin ist. Also auch ein bisschen, bisschen schwieriger zu verstehen in Deutschland. Deswegen haben wir so einen Mix-Steuersatz von 10%. Der geht ja einmal runter. Dann haben wir die Franchise-Gebühr, die natürlich auch erwähnenswert ist. Von 25 Cent pro Kaffeespezialität. Dann haben wir den Wareneinsatz von dem Espresso-Shot von ungefähr 17 Cent, kann man sagen. Dann habe ich den Becher, Milch und Rührstäbchen. Das ist also das, was ich an Wareneinsatz auf dem Bike habe. Und dann kann ich sogar davon ausgehen, dass ich ungefähr 30% All-in-Wareneinsatz habe, ja, inklusive Franchise-Gebühr, Mehrwertsteuer und 70% Marge oder Rohertrag an einer Kaffeespezialität habe. Das ist so die Kalkulation, die auch wir ganz transparent auch in unseren Webinaren und so weiter mit auf den Weg geben.
So im Prinzip beim Wareneinsatz wäre ich im Café jetzt genauso unterwegs sein. Kommt jetzt, können wir die Franchise-Gebühr mal rausrechnen. Richtig. Was ich aber beim Café dann im Prinzip habe, ist das Thema Miete, ja. Die Investitionen, die ich
Personal.
Personal, also weil ne, das Café kann ich in den seltensten Fällen alleine betreiben. Also Personal kommt dazu, die Miete, die Investitionskosten waren deutlich höher, deshalb habe ich höhere Abschreibungen.
Korrekt, richtig.
Das heißt, da ist meine Marge deutlich geringer.
Deutlich geringer beim Café als beim Coffee Bike tatsächlich, ja. Und dadurch, dass wir ja auch recht klein sind, haben wir auch weniger Abschriften am Ende. Das heißt, wenn der Tag zu Ende ist, dann mache ich meinen Laden zu, mein Coffee Bike zu, ja, nehme die Milch, die 2-3 Tüten, die ich noch offen habe, packe sie dann zu Hause in den Kühlschrank, ja, oder trinke sie selber aus. Und in einem Café habe ich vielleicht noch 40, 50 Stücke Kuchen über, die da noch ja, leider weggeschmissen werden müssen, weil sie den nächsten Tag nicht überstehen. Ja, also diese Abschriften haben wir natürlich beim Coffee Bike auch nicht und sparen uns da natürlich auch Kosten entsprechend ein.
Das Thema, wo lagere ich die Milch, hat mich jetzt mal dahin gebracht, wo lagere ich denn mein Coffee Bike eigentlich, wenn ich fertig bin? Also wie wird das in der Praxis gehandhabt? Die meisten werden ja hier nicht das Coffee Bike mit in den Keller tragen, dafür ist es zu schwer.
Ja.
Wie handle ich das?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Partner nutzen und die wir auch anbieten. Also wir haben einen Kofferanhänger, den wir auch mitvermieten an die Partner oder auch verkaufen. Also diese Variante ist beides möglich. Dass auch versicherungstechnisch so abgesichert ist, dass das Coffee Bike in dem Anhänger auch lagern kann. Ja, das ist die eine Variante. Viele mieten sich auch eine kleine Garage an und stellen dann das Coffee Bike in die Garage. Gerade auch so in den Wintermonaten lagern sie es dort ein oder in einer Scheune. Ja, also da gibt es also unterschiedliche Varianten, wie man das Coffee Bike lagern muss, um es nicht in den Keller zu nehmen.
Okay. Ja. Gut, das sind auch noch Kosten, die ich berücksichtigen muss. Von daher lassen wir uns einfach jetzt mal über das Thema Investition und Kosten sprechen. Starten wir vielleicht mit dem Thema, was auch gerade jetzt, wenn ich mir das Coffee Bike jetzt nicht selber baue, sondern jetzt Ihr Coffee Bike nutzen möchte, dann werde ich ja Franchise-Nehmer.
Richtig.
Was kommt da kostenmäßig erstmal auf mich zu?
Ja, also wir haben bei uns eine Lizenz- und Eintrittsgebühr in Höhe von 6.490 Euro. Mhm. Damit hat man die Lizenz zum Kaffeemachen, also damit entworben. Ja, man kommt zu uns auch zu Schulungen. Wir haben eine Onboarding-Phase. Das heißt, sobald man unterschrieben hat und Franchise-Nehmer wird, startet bei uns das Onboarding. Das geht so zwischen 6 bis 8 Wochen in der Regel. Ja, da wird also schon der Schulungstermin schon definiert und es werden viele, viele Themen in der Vorbereitung begleitet, wie zum Beispiel das Thema Gewerbeschein. Wir machen schon aktiv Vertrieb mit dem Partner schon vorm Start, damit er gleich auch schon Aufträge hat, sobald er zu uns kommt. Ja, und wir haben viele unterschiedliche Sachen, was ich auch gerade sagte, im Bereich der Location-Unterstützung. Also diese Sachen finden allen im Vorfeld statt, im Bereich Onboarding. Und dann kommt er quasi zu uns zur Schulung und mit dieser Eintrittsgebühr ist diese Schulung und all das Thema komplett abgegolten. Dann haben wir bei uns die Miete für das Coffee Bike. Haben Sie auch schon gesagt, Herr Klein. Es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal die mobile E-Variante mit Elektroantrieb. Ja, die ist ein bisschen teurer als die normale Variante. Das normale Bike liegt bei 339 Euro Miete pro Monat. Und das E-Coffee Bike liegt bei 399 Euro im Monat. Das sind also so die fixen Kosten, die ich habe. Dann habe ich natürlich laufende Kosten für Wareneinsatz, also für Kaffee, für Becher, die man natürlich dann dementsprechend auch kaufen muss und einsetzen muss. Wir haben eine Erstausstattung, die dann hinzukommt mit den Milchkännchen und so weiter, die man also auch für den Gebrauch dann nutzen kann, die man auch im Nachgang auch behalten kann. Also man kann so sagen, man braucht ungefähr 10.000 Euro Investition oder Eigenkapital oder Fremdkapital, je nachdem, wie man es finanziert, um bei uns tatsächlich auch starten zu können.
Um eben losfahren zu können und die ersten Umsätze zu tätigen. Das ist natürlich, wir haben vor kurzem auch bei uns im YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht zum Thema Kaffeegründen und sind dort relativ schnell, also da kommt man, wenn man mal alles zusammenrechnet, kommt man relativ schnell auf einen 6-stelligen Betrag, mit dem man erstmal kalkulieren muss, um das Café zu eröffnen, also wirklich anzufangen. Wenn ich da die 10.000 Euro entgegenhalte, dann sind natürlich hier die Einstiegshürden deutlich geringer.
Ja,
kann viel schneller loslegen.
Richtig. Und das Risiko ist halt, wie gesagt, auch überschaubar, weil wir bei uns bei den Verträgen über eine Laufzeit von 4 Jahren sprechen. Mhm. Ja, und ich am Ende das Bike ja nicht gekauft habe, sondern gemietet habe. Das heißt also, meine monatlichen Kosten sind auch geringer. Ja, und ich habe die Möglichkeit, relativ schnell einfach mal das Konzept zu testen, kann man auch so sagen. Mhm. Und daher stehen natürlich wirklich die 10.000 Euro nicht in Relation an den stationären Cafés.
Ja. 4 Jahre haben Sie gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem E-Bike rechne, das wären ja rund 400 Euro pro Monat. Das heißt, da habe ich dann 4.800 Euro pro Jahr. Dann bin ich jetzt Pi mal Daumen bei 20.000 Euro, die ich im Prinzip über die 4 Jahre für das E-Bike zahle. Wenn es dann weitergeht, also wenn ich dann mich entscheide zu verlängern, zahle ich dann weiter die 400 Euro, kann ich das E-Bike, was ich bis dahin gehabt habe, einfach weiter nutzen? Ist das dann unentgeltlich oder kriege ich ein neues E-Bike? Genau. Oder was passiert da?
Genau das. Also wir sagen immer, dass die Bikes so eine Laufzeit haben von 4 Jahren. Okay. Ja, und nach den 4 Jahren kommt das Bike zu uns zurück. Ja, aber sie kriegen von uns halt ein neues E-Bike für die nächsten 4 Jahre tatsächlich. Und die Miete läuft dann 1:1 so weiter.
So, die Kosten, die ich habe für meinen Wareneinsatz. Wir haben ja gesagt, man muss quasi von den Herstellern, von den Zulieferern beziehen. Ich habe aber auch keine Mindestabnahmemenge, sondern das hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Events ich eigentlich plane, wie oft ich unterwegs sein möchte. Und da haben Sie ja gesagt, man ist da flexibel von wenigen Einsätzen bis hin zu den an der Küste dort, der dann quasi 30 Tage oder jeden Tag im Monat in der Saison dort steht.
Korrekt. Das, was wir haben bei uns, ist eine sogenannte Mindest-Franchise-Gebühr pro Monat. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Die liegt bei 200 Euro, also auch noch recht überschaubar. Mhm. Das heißt, wenn man überlegt, also normalerweise sind 25 Cent pro Kaffeespezialität. Die Franchise-Gebühr bedeutet also, bei 200 Euro sind das 800 Kaffeespezialitäten, die man im Monat ausgeben muss, damit man halt nicht diese Mindest-Franchise-Gebühr hat. Aber bei uns in der Regel machen das die meisten Partner tatsächlich problemlos.
Ja, das heißt, das muss ich auch noch einkalkulieren. Also wenn ich jetzt nur 2-3 Events habe, dann eben nicht auf diese 800 verkauften Kaffee komme, dann habe ich eben diese Mindestgebühr von 200 Euro. Ja. Und ansonsten wird es pro Kaffee berechnet. Genau. Aber nicht pro Muffin, den ich verkaufe, oder pro Tee. Die sind quasi dann ausschließlich für mich.
Ganz genau, ganz genau. Das ist das, was ja auch ein Vorteil ist. Also egal, ob Sie jetzt Kaltgetränke verkaufen oder einen normalen Tee oder eine Chai-Latte, einen heißen Kakao oder auch die Food-Produkte. Das ist also alles nicht Franchise-Gebührenpflichtig, sondern tatsächlich, wir sagen nur die Franchise-Gebühr, nur auf unsere Kaffee, die Spezialitäten, die mit unserem Kaffee und mit unserer Mühle gemacht werden.
Okay. Für wen ist denn Coffee Bike als Franchise geeignet aus Ihrer Sicht? Muss ich irgendwas mitbringen? Gibt es einen typischen Franchise-Nehmer?
Das ist eine sehr, also es wäre schön, wenn es diesen typischen Franchise-Nehmer geben würde, weil dann wüsste ich also auch genau, welche Zielgruppe wir haben. Ja, aber es ist tatsächlich so, Herr Klein, also ich gucke mir ja immer an, wer bei uns Franchise-Nehmer wird. Ja, und ich habe in den letzten Jahren, ich bin seit 2018 bei Coffee Bike, ich habe keinen roten Faden gefunden. Tatsächlich bis heute keinen roten Faden gefunden, weil unsere Franchise-Nehmer sowas von heterogen sind. Ja, es sind teilweise junge Leute, die gerade nach der Schule sagen, ich möchte mein eigenes Café eröffnen und ich möchte ganz gerne selbstständig sein und mache das mit einem Coffee-Bike. Ja, wir haben ältere Leute dabei, die schon kurz vor der Rente sind und sagen mit 60 Jahren, ich möchte jetzt ganz gerne nochmal was Eigenes machen und habe schon immer von meinem Traum von einem eigenen Café geträumt und realisieren diesen Traum dann mit uns. Mhm. Ja, wir haben Frauen dabei, Mütter dabei, die 2-3 Kinder haben und das nebenbei machen. Wir haben aber auch Junggesellen dabei. Ja, wir haben Geschäftsführer, wir haben Vertriebler, wir haben Marketingleute, wir haben Freigeister, wir haben Künstler. Also wir haben wirklich also unfassbar unterschiedliche Leute bei uns im System. Und am Ende kann das Coffee Bike würde ich mal sagen, fast jeder auch betreiben. Weil erstmal wird man gut vorbereitet durch uns im Bereich des Onboardings, mit dem Handbuch, mit der Unterstützung, die wir in der Zentrale haben. Die Schulung ist ausreichend gut und über 4 Tage hier bei uns. Das heißt, man lernt die Barista-Handwerklichkeiten, man lernt das Kaffee machen, man lernt den perfekten Espresso einzustellen, man lernt das Bike zu betreiben, auch ein bisschen technisch das Ganze zu betreiben. Und eigentlich ist wirklich das Coffee Bike für jeden etwas, der sein eigenes Café gerne öffnen möchte und vielleicht seinen Traum verwirklichen möchte oder auch einfach mal probieren möchte, ist die Selbstständigkeit was für mich und bin ich der Typ für eine Selbstständigkeit? Und ergänzend dazu noch, ich glaube, das ist auch nochmal extrem wichtig und das gibt es im Franchising, glaube ich, bis jetzt noch nirgendwo. Wir haben bei uns das Modell tatsächlich Franchise auf Probe. Hm. Das bedeutet, Sie haben bei uns nach einem Jahr die Möglichkeit, eine Exit-Option zu ziehen und sagen, ich habe zwar meine erste Investition getätigt, ich habe meine Eintrittsgebühr gezahlt, ich habe meine Miete gezahlt, ich habe es ein Jahr probiert, aber ich merke nach 6, 7, 8 Monaten, dass es vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist. Dann kann ich die Exit-Option ziehen und bin nach einem Jahr quasi draußen und muss nicht noch weitere 3 Jahre im System bleiben und Miete zahlen. Und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut, weil wir einfach so von unserem System überzeugt sind. Wir haben von den letzten 12 Partnern, kann ich sagen, die wir mit diesem Franchise auf Probe auch bekommen haben, also die das Modell gewählt haben, Franchise auf Probe, hat nur einer am Ende gesagt, ich mache es nicht weiter. Das hat aber am Ende auch gesundheitliche Gründe gehabt, aufgrund einer OP. Und er konnte halt nicht mal so lange stehen und das war einfach nicht mehr weiter betreiben. Und der hat dann tatsächlich die Exit-Option gezogen. Aber allen 11 bis jetzt, seitdem wir das eingeführt haben, haben einfach gesagt, mache ich weiter, weil das ist genau das Richtige für mich.
Ja.
Das als kleine Anekdote, das ist, glaube ich, ungewöhnlich im Franchising, weil man hat, wenn man einen Vertrag unterschreibt für 4 Jahre, dann habe ich einen Vertrag für 4 Jahre und komme auch nicht raus.
Ne? Man hat gesagt, dass man durchaus aber auch noch der Typ für die Selbstständigkeit sein muss. Was zeichnet denn so ein Typ oder eine Typin aus?
Man muss als Typ, also man ist ja eine Art Animateur am Bike, kann ich mal so sagen. Also man ist ja das Gesicht von Coffee Bike in der Region nach draußen. Das heißt also, man sollte schon so ein bisschen kommunikativ sein, man sollte Lust haben, mit den Menschen auch zu agieren. Ja, man sollte nicht der Typ sein, der sich im Keller verkriecht und lieber irgendwelche Gaming-Spiele programmiert, sondern man sollte schon ein bisschen extrovertiert sein und Lust haben einfach auf den Kontakt mit Menschen. Das ist das Hauptkriterium, was ich sagen würde, was wichtig ist, um einfach auch als selbstständiger Coffee-Biker zu agieren.
Ja. Wenn jetzt aber jemand sagt, ach, das klingt ja alles super, ich baue mir jetzt selber so ein Coffee-Bike. Was, also eine mobile Kaffeebar, mit der ich dann losfahre, was würden Sie dem quasi entgegnen? Mach's nicht, komm lieber zu uns.
Er muss halt das Bike erstmal selber bauen. Er muss die Technik hinbekommen. Er muss mehrere Wochen, Monate wahrscheinlich dran arbeiten, um das auf den Stand zu bringen, dass es überhaupt fahrbar ist. Er muss sich die rechtlichen Genehmigungen einholen. Er muss eine TÜV-Prüfung muss er selber machen. Er muss eine Gasprüfung selber machen. Er muss die Elektrik kontrollieren lassen. Ja, er muss die Hygienevorschriften dann einhalten. Er muss sich um Kaffee Gedanken machen, um die Rezepte Gedanken machen, um quasi alles Gedanken machen, um diesen Betrieb dementsprechend dann selbst aufzubauen, auf die Straße zu bringen. Ja, und im Vergleich zu uns, es ist relativ einfach möglich, man kriegt alles an die Hand, man kann schnell starten und was der Vorteil ist, man kann bei uns auch recht schnell wachsen tatsächlich. Ja, das heißt also, ich kann mit einem Coffee-Bike starten und merke relativ schnell, dass das Konzept und dass das Modell funktioniert und gehe dann über und sage, ich brauche noch ein zweites Bike. Ich habe einen festen Standort, aber ich kriege viele Anfragen, das haben wir in der Praxis so, dass die Franchise-Nehmer sagen, ich brauche halt für die Events und für die Caterings unbedingt noch ein zweites Bike. Ja, und wenn man sich ein Bike selber baut, müsste man sich wieder dann ein zweites Bike bauen, müsste seinen ersten Betrieb wieder einstellen, müsste dann wieder in den Keller gehen, sich ein zweites Bike zusammenzimmern und hätte dann die Problematik, dass man halt keine Umsätze mehr macht. Ja. Und das ist mit uns problemlos möglich tatsächlich.
Sie haben ja auch gesagt, ich kriege zum Start, zum Onboarding eine Barista-Schulung. Vielleicht dann jetzt für alle, die auch Lust haben, einen guten Kaffee oder lernen wollen, wie man einen guten Kaffee zubereitet. Was sind denn so die Punkte, auf die man da wirklich achten muss, wenn ich so einen Kaffee zubereite?
Ja, erstmal natürlich auf die Bohne, die ich wähle. Ja, die ist natürlich extrem wichtig für den Geschmack. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, dass man einen guten Milchschaum hinbekommt. Ja, und alleine auch schon eine gute Bohne reicht nicht aus, sondern ich muss auch den perfekten Espresso machen. Das heißt, der Mahlgrad muss passen mit der Durchlaufzeit am Ende, dass er nicht zu bitter wird, dass er schön cremig wird, dass er ein bisschen ölig wird. Ja, also das sind so wichtige Fertigkeiten, die man dann halt bei uns lehrt. Weil auch wenn das Wetter besser ist draußen, dann reagiert natürlich die Bohne wieder anders als im Winter. Man muss die Mühle relativ oft fein justieren und neu einstellen. Ja, und das sind so Sachen, die man natürlich auch bei YouTube sich vielleicht anschauen kann. Aber wenn man es hier an dem Bike selber macht, dann hat man schon die bessere Ausbildung bei uns tatsächlich.
Okay, und die ganzen Detaileinstellungssachen habe ich dort am Bike, sodass ich dann immer da flexibel operieren kann.
So ist es. Und man muss natürlich auch, den Milchschaum lernen, wie man guten Milchschaum macht und dass am Ende nicht ein Bauschaum ist, der so aus der Tasse fällt. Ja, das ist natürlich auch am Ende ein Qualitätsmerkmal, was wir dann haben. Und das wird ausgiebig geschult hier bei uns in der Zeit und sind wenig Partner auch schon gut gerüstet ins echte Leben dann auf. Ja. Mhm.
Es gibt bestimmt noch so ein paar Detailfragen zu dem Thema jetzt Franchise mit Coffee Bike. Wir hatten ja das Thema schon, wie lange läuft dein Vertrag? Das hatten wir 4 Jahre. Mhm. Da bin ich eben auch verpflichtet, diese monatliche Gebühr auch zu zahlen. Es gibt die Option, nach einem Jahr einen Exit zu machen, wenn ich halt feststelle, es passt nicht. Das Thema festen Standort hatten wir auch schon so ein bisschen. Also ich habe erstmal keinen festen. Sie helfen, einen festen Standort vielleicht zu finden. Catering-Akquise zu machen und ansonsten bin ich eben als Franchise-Nehmer frei, auch mal zu gucken, wo stelle ich mich hin.
So ist richtig, ganz genau. Hm?
Wetterabhängigkeit hatten wir auch schon thematisiert, aber vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, weil wir natürlich hören, wenn es regnet oder im Winter, was mache ich denn dann? Ja. Bleibt mein Coffee-Bike im Schuppen stehen?
Die pfiffigen Franchise-Nehmer, die suchen sich teilweise in den Wintermonaten ja auch andere feste Standorte zum Beispiel oder auch nicht, sondern gehen da in den Bereich Catering weiter rein. Das heißt, in den Wintermonaten sind viele Messen, viele Indoor-Messen, Outdoor-Messen nicht, aber Indoor-Messen, Hausmessen im Bereich der Küchenbranche zum Beispiel, wo wir auch öfter mal sind. Ja, also das sind so Wintertätigkeiten, die man hat. Teilweise ist der Winter auch so schön, weil es am Ende kalt ist und die Leute auch Kaffee trinken. Ja, das bedeutet auch, nur weil es jetzt kalt ist, um die 0 Grad, 1 Grad, ist natürlich ein Kaffee auch natürlich ein Verkaufsmagnet wieder, wenn man einen bekommen kann. Ja, und von daher gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten, das auch im Winter dann dementsprechend auch zu betreiben oder sich eine Alternative zu suchen, wo man halt stehen kann in den Monaten.
Wie körperlich anstrengend ist das Thema?
Also ja, man steht natürlich schon, wenn man jetzt so ein Catering hat, über 6-7 Stunden steht man schon 6-7 Stunden lang am Bike. Ja, ich hatte gesagt, es ist jetzt nicht mehr viel Elektrik drin, dass man jetzt auf den Knopf drückt und sagt, jetzt läuft alles so durch und der passende Milchschaum passt dann rein, sondern wir haben eine klassische Handhebel oder 2 Handhebelmaschinen am Bike. Das heißt, man muss also schon den Hebel einmal ziehen, loslassen und dann nochmal ziehen und loslassen. Und es ist also schon körperlich, eine körperliche Tätigkeit tatsächlich, ja.
Das Fahren des Bikes aber durch das Thema E-Bike auf jeden Fall einfacher als noch vor ein paar Jahren.
Ja, das ist richtig. Ja. Mit dem E-Bike ist es einfacher. Ja, aber auch oft reicht das normale Coffee-Bike auch aus. Weil wenn man überlegt, ich habe ja gesagt, wir haben einen klassischen Anhänger, der das Bike transportiert. Ja, oft fährt man mit dem Anhänger dann oder mit einem Sprinter oder mit einem Transporter zu der Veranstaltung. Und die letzten 50 Meter, ja, die kann man auch gerade das Bike schieben oder fahren. Oder man fragt eine Person, die da vor Ort ist. Das ist also auch gang und gäbe. Und dann sagen die Partner, lieber ich spare mir lieber diese 60 Euro Miete pro Monat. Ja, weil grundsätzlich möchte ich jetzt nicht unbedingt lange Strecken mit dem Bike zurücklegen, sondern ich habe eine Möglichkeit, mit dem Anhänger zur Veranstaltung zu fahren oder zum Einsatz zu fahren oder vielleicht auch zur festen Location zu fahren, wo ich mein Bike sowieso den ganzen Monat überstehen lassen kann und eingeschlossen wird. Da brauche ich auch keinen Elektroantrieb. Mhm. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie der Partner am Ende dann unterwegs sein möchte und was er sich so vorstellt. Und auch da beraten wir natürlich mit unserem Vertriebsthemen, was die beste Option für diejenigen ist. Ja.
Gibt es noch Kosten, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die so anfallen können beim Coffee Bike?
Von unserer Seite, also wir haben die Mindest-Franchise-Gebühr, wir haben die Franchise-Gebühr, wir haben die Miete, wir haben also eine IT- und Marketing-Pauschale von 24,90 Euro im Monat. Es können sein, dass es Standgebühren manchmal anfallen. Also wenn der Partner auf einem Event ist oder auf einem Festival, dann möchte natürlich auch der Veranstalter dementsprechende eine Standmiete oder Umsatzmiete haben. Teilweise bei festen Standorten, so wie bei uns bei Zoos als Beispiel. Ja, die Zoos partizipieren auch davon, indem sie umsatzbeteiligt werden. Also das sind so klassische Abgaben für Events oder auch für feste Standorte. Eine Umsatzbeteiligung mit dem Eigentümer und mit dem Vermieter.
Bewegt sich das noch im Rahmen Ihrer Erfahrung nach oder sehen die da auch so ein bisschen ihre Verhandlungsmacht und sagen, naja, ich kann ja auch 5 andere hier hinstellen, wenn du nicht so hohe Standgebühren zahlen möchtest?
Es gibt tatsächlich auch irgendwo wo Grenzen. Ja, und auch da beraten wir die Partner natürlich hingehend, auch wo diese Grenzen in der Regel sind. Man kann das so pauschal nicht sagen. Es gibt zum Beispiel auch Partner, die bei uns einen festen Vertrag mit der Messe haben. Ja, und die sagen zu mir, Mensch, Marc, es ist mir egal, ich muss hier 30% Umsatz abgeben von dem, was ich hier mache. Auf der anderen Seite verkaufe ich auch einen Cappuccino für 7 €, dann ist mir diese 30% egal, weil ich trotzdem am Ende noch 4,80 € oder 5 € für einen Cappuccino nehme. Ja, und die Leute auf der Messe, internationale Messe, es auch bezahlen. Also von daher ist das auch wieder gerechtfertigt. Aber wir sagen immer und wir raten unseren Franchise-Nehmern so in dem Bereich von 10 bis maximal 15%. Das sind so realistische Zahlen, die man vom Umsatz abgeben kann für einen Standort oder für ein Event oder ein Festival, was anfällt. Und am besten ist halt immer umsatzabhängig, das zu machen, weil wenn ich viel Umsatz mache, kann ich auch gerne viel abgeben. Wenn ich aber wenig Umsatz mache, wenn ich als Beispiel bei einem Festival bin und es hat 3 Tage lang geregnet, dann ist es vielleicht auch schwierig, da Kaffee zu verkaufen. Und dementsprechend ist dann auch meine umsatzabhängige Abgabe an den Veranstalter auch geringer. Und dann ist es wieder fair für beide Seiten.
Ja, dann da kurze Nachfrage. Die Preisgestaltung, ist die flexibel für jeden Franchise-Nehmer?
Ja, also wir geben die Preise tatsächlich nicht vor. Mhm. Ja, und es hängt immer davon ab, wo der Partner selbst dann unterwegs ist. Ja. Also man kann natürlich einen Cappuccino teurer verkaufen, wenn man in der Region München unterwegs ist oder bei den BMW Open auf einer Tennisveranstaltung ist oder wie ich gerade gesagt habe, bei der Messe, als wenn ich vielleicht irgendwo auf dem platten Land da mit 1000 Einwohnern dann auch meinen Kaffee für 8 € verkaufen möchte. Also von daher geben wir, um Ihre Frage einfach zu beantworten, also nein, wir geben die Preise nicht vor, sondern wir beraten die Partner dahingehend auch am Anfang zu gucken, mach dich mal mit deiner Umgebung vertraut, schau dir mal an, wie die Cafés in der Umgebung so preistechnisch aufgestellt sind und dann definieren wir auch einen Preis für dich, für deine Qualität und für dem, was du hier machst. Ja, und so ist er tatsächlich überall unterschiedlich.
Die jetzt loslegen, gibt es da also typische Fehler, die häufig gemacht werden am Anfang, wo Sie dann auch nochmal aus der Zentrale so ein bisschen eingreifen und sagen, Blick auf die Zahlen, irgendwie läuft es noch nicht so ganz rund. Also so typische Anfängerfehler, trotz der Schulung, trotz des Businessplans, der gemeinsam erstellt wird. Aber so Anfängerfehler, die man machen kann.
Ja. Es gibt immer typische Anfängerfehler, dass man natürlich in der Schulung geschult wird, wie das Bike angeht und wie man umstellt von Gasbetrieb auf elektrischen Betrieb, weil wegen der Autarkität, die wir haben, dass das beim ersten Einsatz auf einmal im Stress vergessen wird, wie ich nochmal umschalte oder das Bike geht nicht an, ja, weil du hast den richtigen Knopf nicht gedrückt. Aber das sind so Anfängersachen, die dann am Ende, da kann man die Leute noch so gut schulen. Das passiert einfach in den ersten Tagen und in den ersten Einsätzen einfach mal, dass vielleicht auch nicht genug Wasser nachgekippt wird, obwohl wir einfach auch teilweise eine automatische Wasserzufuhr haben, dass aber der Wassertank denn leer ist, weil die einfach zu viel Kaffee gemacht haben. Also da muss man einfach ein Gefühl am Ende dann für bekommen.
Okay.
Ja. Wir gucken uns natürlich auch die Umsätze gemeinschaftlich dann an, also mit dem Partner zusammen. Wir haben eine Development-Abteilung, die Partner unterstützt, die auch regelmäßig Calls macht und Gespräche führt, die Preisgestaltung durchgeht, die Herausforderungen durchgeht. Also da sind wir natürlich auch immer für die Partner da und unterstützen sie im täglichen Business.
Wenn ich jetzt, wir haben ja über ein Coffee Bike gesprochen, also Sie hatten es schon angedeutet, wenn ich jetzt wachsen möchte, kann ich eigentlich auch ein zweites Coffee Bike, ein drittes Coffee Bike. Also wie sieht es da aus? Wie häufig passiert das? Und wo liegt vielleicht so ein Spitzenreiter? Also jemand, der, weiß nicht, 10 Coffee Bikes hat, 20 Coffee Bikes. Gibt es das schon oder noch nicht?
Nein, also unser bestes Ergebnis war tatsächlich mit 8 Coffee Bikes. Mhm. Ja, das war aber dann zu Corona-Zeiten, hat sich das jetzt wieder ein bisschen reduziert auf 4 Bikes. Ja, wir sagen so, die beste Größe und die optimalste Größe für so ein Business ist eigentlich zu sagen zwischen 2 und 3 Bikes.
Okay.
Ja, wenn man ein 4. Bike oder ein 5. Bike hat, dann muss man schon eine gute Auslastung haben. Man hat viel Personal, man muss dementsprechend auch seine eigenen Strukturen schon haben. Ja, man muss vielleicht noch einen zusätzlichen Steuerberater haben, der einen unterstützt. Und man kann sich selber als Franchise-Nehmer so ein bisschen rausziehen aus dem operativen Geschäft. Ja, muss natürlich dann das eigene Gehalt wieder kompensieren durch die Einsätze und durch die Umsätze, die man hat. Aber so die beste, tatsächlich die größte und beste Einheit, die wir haben, ist so zwischen 2 und 3 Coffee Bikes. In der Regel ist dann ein Bike an einem festen Standort, wo man auch die Mitarbeiter dann fest entsprechend hat. Und die anderen beiden Bikes werden dann halt zusätzlich auf Caterings und auf Events eingesetzt. Und das mit Minijobbern oder Aushilfskräften. Und so hat man am Ende auch einen sehr, sehr guten Ertrag für die Einsätze, die man zusätzlich zu seinem ersten Bike im festen Standort dann macht.
Mhm. Eine Franchise-Zentrale möchte ja auch im Prinzip immer an der Weiterentwicklung oder bei der Weiterentwicklung unterstützen. Das Thema Bike hatten wir ja schon. Wie sieht's, wenn ich jetzt so über Kaffeetrends nachdenke, wobei es vielleicht gar nicht mehr so ein Trend ist, aber es ist auch schon ziemlich breit ausgebreitet, das Thema Matcha, solche Sachen oder diese, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Dubai-Sachen oder auch diese Acai Bowl, oder es sind ja so eine Eis-Spezialitäten, wo dann, also gibt es ja momentan ganz schön viel. Was ist bei Ihnen in der Planung? Gibt es irgendwann Matcha auf dem Coffee-Bike?
Haben wir schon alles. Also solche Trends, ja, das ist schon wieder vorbei, der Trend, der Kleine. Aber solche Produkte haben wir natürlich auch. Wir haben eine Marketingabteilung, eine Designabteilung. Ja, wir schauen auch, dass wir mit unseren Lieferanten auch sprechen, da die Trends aufgreifen, vom Markt aufgreifen und das dementsprechend dann auch umsetzen. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wir haben Summer-Specials, wir haben Winter-Specials. Das sind also immer so ein, zwei Produkte, die wir dann den Partnern mit an die Hand geben. Wir haben Poster, die wir dann kreieren, Make-Sheets, damit die Partner das dann auch kreieren. Also das sind also alle so Sachen, die wir bei uns mitentwickeln, an den Partnern an die Hand geben, das System dadurch auch vom Produktportfolio weiterentwickeln und natürlich auch solche Trends dann dementsprechend aufnehmen.
Was ist denn der Bestseller momentan?
Wie immer, es ist immer der Cappuccino.
Okay.
Weil das ist einfach, also es gibt ja, wenn man neue Kreaturen hat mit Lavendel im Kaffee oder im Kaltgetränk, dann ist das was am Ende eine kleine Zielgruppe abdeckt, die gerne sowas probieren möchte. Ja, aber am Ende sind wir immer noch in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz unterwegs als Kernmarkt. Da trinkt man einfach einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato.
Okay.
Das sind also so die Kernprodukte, ne? Weil das möchte halt, das kennt man und das möchte man trinken und das schmeckt halt immer gut und man möchte halt nicht so viel ausprobieren.
Gut, fairer Punkt. Zum Abschluss, für diejenigen, die jetzt zugehört haben und sich vielleicht denken, Mensch, könnte was für mich sein, welche drei Fragen sollte sich die Person vielleicht selber ehrlich beantworten, bevor die Person jetzt bei Ihnen anfragt oder sagt, hier, ich möchte so ein Coffee-Bike, bitte. Bitte liefern. Ich möchte losfahren.
Ja, also ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was ich eben sagte, habe ich Spaß am Bike zu arbeiten? Erstmal ich selbst als Marc zum Beispiel und möchte ich Leute glücklich machen und möchte ich Kaffeespezialitäten am Bike machen? Möchte ich Barista-Tätigkeiten ausüben? Das ist so die erste Frage, die man sich stellen möchte. Möchte ich das überhaupt? Mhm. Ja. Die zweite Frage ist, die ich mir stellen würde, bin ich auch bereit, dann zu arbeiten, wenn andere zum Beispiel ihr Wochenende haben. Mhm. Ja, weil das sind ja in der Regel auch Caterings und Veranstaltungen, die eher zum Wochenende dann stattfinden. Und diese Frage sollte ich mir auch stellen, bin ich bereit, so ein bisschen meine Arbeitszeiten zu verändern und eher so zum Wochenende hinzugehen oder mal abends. Also das ist die zweite Frage, die ich mir stellen will. Und die dritte Frage ist, bin ich bereit, auf eine Selbstständigkeit, also eine Art Selbstständigkeit, zumindest temporär mal einzugehen, um das Ganze zu testen.
Gut.
Das wären die drei Hauptfragen, die ich mir stellen würde. Und dann würde ich natürlich zu einem Webinar kommen zu Coffee Bike oder zu einer Live-Veranstaltung und mir einfach das Bike mal unverbindlich mal selber anschauen und mich mal genauer informieren oder zur Zentrale kommen zu uns. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, einfach uns mal kennenzulernen, weil das finde ich auch extrem wichtig, sich einen Eindruck zu verschaffen und nicht einfach zu sagen, ich habe das Bike jetzt irgendwo gesehen, ich will das machen, sondern vorbeizukommen, sich zu informieren, sich gut zu informieren, selber abzuwägen, ob das Richtige ist, und dann gemeinschaftlich in eine Partnerschaft vor uns starten.
Ja. Ich glaube, ein guter Weg ist auch, einfach mal mit einem anderen Coffee-Biker zu sprechen, da Kontakt aufzunehmen, auf einem Markt oder auf einem Event.
Ja.
Oder den auch einfach mal zu beobachten eine Zeit lang, auch zu gucken, wie das da läuft, ne, was macht der für einen Eindruck. Und dann kann man sich das wahrscheinlich auch eher oder besser vorstellen, ob man dafür geeignet ist. Ich glaube nochmal, der Punkt, den Sie gemacht hatten, es gibt kaum den klassischen Coffee-Bike-Gründer, die klassische Coffee-Bike-Gründerin, also dass das sehr, sehr heterogen ist, wer da startet, also dass man da gar nicht so viel mitbringen muss an Vorkenntnissen, aber vielleicht diese drei Punkte, sich jetzt erstmal zu beantworten, ehrlich mit sich zu sein, passt man dann dazu. Und genau, dann verlinken wir einfach Coffee Bike hier in den Shownotes und dann können ja die Hörer, Hörerinnen dann einfach mal auch auf der Website nochmal nachschauen und sich dann für ein Webinar anmelden, um da tiefer einzutauchen.
Genau, das klingt nach einem Plan, Herr Klein.
Wunderbar. Herr Rüther, vielen Dank für die Einblicke in die Coffeebike-Welt. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, wie das Business mobile Kaffeebar funktioniert, was da wichtig ist, wo auch die Umsätze herkommen, auch welche Umsätze möglich sind, worauf man achten muss. Es ist gar nicht so bürokratisch, wie vielleicht gedacht, ja, und deutlich flexibler als das eigene Café.
Sehr gut zusammen.
Und ich glaube, man findet trotzdem auch wahrscheinlich viele Stammkunden. Das wäre vielleicht nochmal so eine letzte Frage. Also wie ist dieses, weil das ist vielleicht ja auch so ein Grund, warum man so ein eigenes Café eröffnen möchte, wenn man dann denkt, naja, ich treffe dann über die Jahre dort immer die gleichen Personen, kommen ins Gespräch. Ist das beim Coffeebike auch so?
Das ist tatsächlich auch so, tatsächlich. Also gerade so bei festen Standorten, wenn eine Regelmäßigkeit da ist, baut man sich relativ einfach Stammkunden auf. Wir haben Treuekarten, die wir auch den Partnern an die Hand geben, dass man natürlich auch dann entsprechend den 10. oder 11. Kaffee dann wieder umsonst bekommt. Und am Ende ist es immer tatsächlich eine Kommunikationsplattform, die wir bieten, wo am Ende am Bike auch der Austausch, entweder mit dem Barista oder halt mit guten Stammkunden.
Hm. Rüther, vielen Dank. Und toi, 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 weiterhin mit Coffeebike, mit der Entwicklung der nächsten Kaffeespezialitäten, auch wenn wir am Ende wieder beim Cappuccino bleiben, aber trotzdem hin und wieder mal was Neues ausprobieren, ist ja auch für uns Kaffeetrinker eine tolle Sache.
So machen wir das, Herr Klein. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank auch, dass du dabei warst und zugehört hast. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen rund um das Thema mobile Kaffeebar. Wenn du Fragen hast zum Podcast oder Themenvorschläge, schreib uns gerne an podcast@für-gründer.de und ansonsten viel Erfolg bei deiner Gründung, vielleicht im Kaffeebusiness und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.